Was die Protokolle können, was vorher nicht so einfach war, war darzulegen, dass das, was die vermeintlich aus dem Diskurs Ausgegrenzten sagten, jetzt nicht mehr auszugrenzen ist, weil es die Behörde, die dafür zuständig ist, selber gesagt hat. Darin liegt der Schatz. Und jetzt sage ich Ihnen vielleicht die Kernaussage zu diesem Kapitel, meiner Meinung nach, die es alles zusammenfasst, ist folgende. Politischer Entschluss ist schon längst gefasst. Oberste Priorität, so viele Leute so schnell wie möglich impfen.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucka vor Ort.
So, zu unserem Referenten. Ich freue mich erstmal, dass er den Weg hierher gefunden hat zu uns. Und Herr Barucka ist Wildnispädagoge und ich nehme ihn als publizistischen Quereinsteiger wahr. Ja. Ich habe ihn zum ersten Mal so wirklich bewusst im Jahr 2020 wahrgenommen und zwar mit einer Petition. Damals ging es noch darum, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk doch zu bewegen, kritische Stimmen zu dieser Corona-Thematik auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auftreten zu lassen. Die Namen sind alle bekannt, Wolfgang Boder, Sokarik Bakhti etc. Und vielleicht war es gerade auch die kühle Abfuhr, die Sie sich damals geholt haben mit den ARD-Redakteuren in dem gemeinsamen Gespräch mit einigen anderen kritischen Stimmen, die dazu geführt hat, dass Sie ja nicht mehr darauf gewartet haben, dass entsprechende Fragen dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen beantwortet werden, sondern dass Sie sich eben selber damit beschäftigt haben. Oder das können Sie vielleicht nachher noch mal kurz erläutern. In der Folge ist es jedenfalls dazu gekommen, dass Herr Barucka mehr und mehr publiziert hat. Und heute ist es so, dass er einen eigenen YouTube-Kanal betreibt, einen eigenen Blog, natürlich auch auf den sozialen Netzwerken aktiv ist. Das gehört heute einfach dazu. Und über diese verschiedenen Kanäle eben inzwischen auch sehr viele Menschen erreicht. Ja, hinzu kommen Gastbeiträge bei der Berliner Zeitung, Multipolar und jetzt ganz neu habe ich wahrgenommen, auf dem Perdicto-Projekt von Miloš Matušek. Ja, ist sicherlich auch eine Sache für Menschen, die nach Perspektiven für unabhängigen Journalismus suchen, sich damit mal zu beschäftigen, kann ich nur empfehlen. Und wir freuen uns, dass er heute hier ist. Er hat natürlich verschiedene Highlights schon vorzuweisen. Alle seine Beiträge zeichnen sich in meiner Wahrnehmung davon aus, dass dadurch Wissen geschaffen werden sollen, Fakten in die Öffentlichkeit getragen werden sollen, ohne ideologische Scheuklappen. Und das meine ich wirklich auch in alle Richtungen. Und das wird nicht immer honoriert. Journalismus ist oft von Narrativen geprägt, sowohl in der einen wie auch in der anderen Richtung. Und ich freue mich, dass er das eben so in der Form nicht macht. Eines der Highlights, die er vorzuweisen hat, ist sicherlich das Interview mit John Ioannidis von der Stanford University. Ja, viele Menschen, also nicht in diesem Raum, aber da draußen, glauben wir da mal noch, die echten und die einzigen Virologen sitzen in den Talkshows von Ilner und Co. Da ist mehr in der großen weiten Welt und Bastian Barucka hat das natürlich auch transparent gemacht. Ja, ein weiteres Highlight ist natürlich das Thema, worum es hier heute geht. Die Veröffentlichung der RKI-Protokolle, der ungeschwärzten RKI-Protokolle, da war er wesentlich dran beteiligt, aufgrund des Zugangs sicherlich auch an der Auswertung dieses umfangreichen Materials beteiligt. Und ich glaube, das ist eben der interessante Aspekt an dieser Veranstaltung hier. Ich freue mich auf einen interessanten Vortrag mit Bastian Barucka. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für die nette Einführung. Und vielleicht, ich habe jetzt Dank bekommen, aber ich finde, es gilt auch ganz großen Dank für Sie und das ganze Team, was ihr vorbereitet hat, weil ohne diese Treffen könnten wir diesen Austausch nicht haben. Also nochmal meinen Dank an die Gastgeber und Gastgeberinnen. Die ganze Mühe. Genau, und es ist heute mein Vergnügen, Sie in sozusagen in die Reise zu den RKI-Protokollen mitzubegleiten, mitzunehmen. Ich habe den Eindruck, viele sind schon wahrscheinlich sehr im Stoff. Ich hoffe, es ist noch was dabei, was Sie vielleicht so nicht kannten oder in Verbindungen, die so noch nicht klar waren. Ich habe mir Mühe gegeben, dass es vielfältig ist, aber es sind 4000 Seiten und 10 Gigabyte Material. Es ist gar nicht so leicht, eine Auswahl zu treffen, aber ich habe mal meine Auswahl getroffen. Genau, und wir beginnen mal hier gleich mit einem Fahrplan. Vorne ist ein Zitat aus den RKI-Protokollen, welches ich ganz schön fand. weil im RKI-Protokoll auch sozusagen eine Meinung dazu herrschte, was so die Aussagen von Herrn Lauterbach sind. Da steht, die Äußerung von Herrn Lauterbach zur Evidenzlage und zur politischen Umsetzung der Infos aus der Wissenschaft sollten genau betrachtet werden. Das RKI sollte klarstellen, was ist die wissenschaftliche Evidenz und was ist die politische Auslegung der Fakten, die das RKI umsetzt. Diese Differenzierung ist extrem wichtig und wird uns den ganzen Vortrag begleiten. Persönlich kann ich sagen, ich habe wirklich viele Interviews geführt mit Wissenschaftlern und Experten zu dem Thema, viele Texte gelesen, also fast kein Tag ist vergangen. Und was die Protokolle können, was vorher nicht so einfach war, war darzulegen, dass das, was die vermeintlich aus dem Diskurs Ausgegrenzten sagten, jetzt nicht mehr auszugrenzen ist, weil es die Behörde, die dafür zuständig ist, selber gesagt hat. Darin liegt der Schatz. Gibt manche, die haben kritisiert, ja, das wussten wir doch alle schon, was sollen die Protokolle? Ja, aber jetzt wissen wir, dass es die Behörde gesagt hat, die dafür zuständig ist. Das ist ein Riesenunterschied, wenn es darum geht, dass wir das die Pandemiepolitik aufarbeiten wollen. Darin liegt auch der große Wert, meiner Meinung nach. Der Fahrplan heute soll sein, dass wir uns anschauen, wie kam es zu den Protokollen, für manche, die es noch nicht wissen. Dann gibt es einen großen Teil, was steht da zu Corona und zu den Maßnahmen? Ich werde immer wieder probieren, langsam zu reden, weil das ist gar nicht so leicht für mich. Und dann werden wir schauen, wie reagiert die Medienwelt und wie reagiert die Medienwelt und danach die öffentliche Meinung. Weil ganz wichtig in allen Krisensituationen, gerade bei Corona, war die ganze Zeit die öffentliche Meinung. Wie steht die Bevölkerung zu dem, was passiert? Es wurde permanent überwacht. Frau Beetsch und andere haben dafür gesorgt. Dann kommen wir zu der Frage, kommen die Protokolle in die Anwendung? Im Sinne der Aufarbeitung. Und wie? Was passiert da gerade? Und vielleicht so mit der spannendste Teil könnte sein, Ihre Fragen oder Ihre Anmerkungen, die es natürlich auch geben soll. So, wir beginnen mal, mit was wir es zu tun haben. Das Robert-Koch-Institut ist ein Bundesinstitut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit. Das RKI ist die zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und Prävention und damit auch die zentrale Einrichtung des Bundes auf dem Gebiet der anwendungs- und maßnahmenorientierten biomedizinischen Forschung. Die Kernaufgaben des RKI sind die Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, insbesondere der Infektionskrankheiten. Jetzt vielleicht mit am wichtigsten zu den Aufgaben gehört der generelle gesetzliche Auftrag, wissenschaftliche Erkenntnisse als Basis für gesundheitspolitische Entscheidungen zu erarbeiten. Wissenschaftliche Erkenntnisse als Basis für gesundheitspolitische Entscheidungen. Die Frage ist, ob das passiert ist. Wie kam es jetzt eigentlich zu diesen Protokollen? Für die, die nicht informiert sind, der Publizist Paul Schreier vom Multipolar-Magazin wollte einfach nur rausfinden, warum wurde Corona als sehr gefährlich eingestuft. Da geht's mal lapidar. Und das war gar nicht so leicht. Er stellte also im Juli 2020 eine Presseanfrage an das RKI zu den Mitgliedern, den Sitzungsdaten und Protokollen des Krisenstabs. Hat das RKI nicht beantwortet. Dann gab es im November 2020 eine Klage gegen das RKI. Dann gab es im Mai 21 eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz, IFG, auf Einsicht in die Protokolle des Krisenstabs, wurde nicht beantwortet und dann gab es erneut eine Klage. Also wurde beantwortet, aber nicht positiv. Und dann erhielt Multipolar im April 23 mehr als 220 Sitzungsprotokolle aus dem Zeitraum Januar 2020 bis April 2021, die allerdings bei einem Umfang von mehr als 2500 Seiten in mehr als 1000 Passagen geschwärzt waren. Ja. Im Juli 23 reicht Multipolar eine weitere Klage ein, um die vollständige Aufhebung der Schwärzungen zu erreichen. Im Januar 24 teilt das Verwaltungsgericht Berlin den Termin für die mündliche Verhandlung am 6. Mai 2024 mit. So, Multipolar veröffentlicht ein Jahr später sozusagen, März 24, die ihm bisher zur Verfügung gestellten Protokolle mit den geschwärzten Passagen und Agenden. Und dazu, das ist immer noch wichtig, ein 1000-seitiges Dokument der des RKI vertretenen Anwaltskanzlei mit Begründungen der Schwärzungen. Also wahnsinniger Schwärzungsaufwand. Gucken wir in die RKI-Protokolle genau zu dieser Thematik. Was steht da drinne? Das Rechtsreferat verschafft sich Überblick bei großen IFG-Anfragen. Eher ablehnen, bis verklagen werden. Also in dem RKI wurde darüber gesprochen, dass es diese Anfragen gibt und wie man damit umzugehen hat. Klar. Und jetzt reden wir mal rum, warum Black Lives Matter, also warum schwarze Linien eigentlich wichtig sind. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. aus den Protokollen, bevor der Leak kam. Das ist die Geschichte. Und ich sage Ihnen nur ein Beispiel, warum Schwärzungen so relevant sind. Hier ist ein Protokollauszug vom 15. April. Da steht, normalerweise plant man 12 bis 18 Monate ab Beginn Phase 1. Hier geht es also um die Impfstoffherstellung und Zulassung. Jetzt kommt der ursprünglich geschwärzte Teil, den wir nicht lesen konnten. EMA und Pfizer, also Hersteller und Zulassungsbehörde, überlegen, ob sie gegebenenfalls die Phase 3-Studien auslassen und direkt in eine breite Anwendung gehen. Wenn das von den Regulatoren so entschieden wird, dann kann es schneller gehen als 12 bis 18 Monate. Konnte man vorher nicht lesen. Solch eine Entscheidung bedeutet für uns gute Risikokommunikation und entsprechende Post-Marketing-Surveillance, damit man wesentliche Impfkomplikationen schnell erkennt. Das ist der, warum Schwärzungen so bedeutsam sind, beziehungsweise Entschwärzungen. Die dann auch zu uns kamen, genau am 23. Juli 2024, beziehungsweise für die dort Sitzenden schon früher, weil wir mussten oder haben uns vorbereitet und wir haben am Morgen um 10 im Sprechsaal in Berlin das Material veröffentlicht, den Abend vorher bis 3 Uhr nachts versucht, das alles zu organisieren. Und wir haben es auch geschafft, mit grandioser Hilfe, und haben den Leak bekommen.
Was da hinter mir hängt, ist im Prinzip nur ein kleiner Ausschnitt des Materials, das mir zugespielt wurde von einem Whistleblower / einer Whistleblowerin aus dem Robert-Koch-Institut. Die Person arbeitet nicht mehr im Institut, aber hatte Zugang zu diesen Protokollen. Und was ich sagen kann, also es handelt sich hierbei um eine Gewissensentscheidung. Das heißt, die Person hat war nicht einverstanden mit der Corona-Politik der Bundesregierung, war nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie ihr Institut vorauseilend gewissen politischen Weisungen entgegengekommen ist, auch eigene wissenschaftliche Prinzipien ja ein Stück weit verraten hat. Und ist auf mich zugekommen, schon vor einigen Monaten. Es hat diverse Treffen gegeben und diverse Übergaben von Material. Und das Material ist seit gestern vollständig.
Und was ist jetzt der Leak? Das sind die ungeschwärzten Ergebnisprotokolle des Corona-Krisenstabs von Januar 2020 bis Juni 2023, 4000 PDF-Seiten. Zusatzmaterial, Vorträge, Artikel, Publikationen, 10 Gigabyte. Die sind bisher immer noch nicht öffentlich vom RKI rausgegeben. Nur durch den Leak haben wir die. Wir hatten 70.000 Zuschauer live auf X, ohne irgendwelche anderweitige Werbung. Und danach folgte ein enormes Medienecho im Mainstream und alternativen Medien. Und das alles passierte 5 Minuten vom ARD-Hauptstadtstudio entfernt, ohne einen Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks natürlich. Wir kommen mal zu einer ganz wichtigen Kernfrage, die auch die Corona-Aufarbeitung stark beschäftigen wird. Es geht um die unabhängige Behörde. Ich habe Ihnen jetzt schon am Anfang den Text zitiert. Sie wissen also schon, dass es keine unabhängige Behörde ist. Wussten auch alle Beteiligten. Was sagt Lauterbach, Gesundheitsminister? Es gab keine politischen Weisungen. Das Robert-Koch-Institut ist nicht weisungsgebunden in die wissenschaftlichen Bewertungen des Instituts. Mischt sich die Politik nicht ein? Ich auch nicht. Gucken wir dazu einfach in die Protokolle. Was steht da? 10.09.21. Die Weisungsbefugnis des Ministers bei technischen Dokumenten des RKI wird derzeit von L1 rechtlich geprüft. Aktuelle Einschätzung der RKI-Leitung ist, dass die Empfehlungen durch das RKI in der Rolle einer Bundesbehörde ausgesprochen werden und einer ministeriellen Weisung zur Ergänzung dieser Empfehlung nachgekommen werden muss. Da das BMG, Bundesministerium für Gesundheit, die Fachaufsicht über das RKI hat und sich als Institut nicht auf Freiheit der Wissenschaft berufen kann. Die wissenschaftliche Unabhängigkeit des RKI von der Politik ist insofern eingeschränkt. Eindeutige Aussage. Dieser Strang, der wird immer wieder in meinem Vortrag kommen, um es sozusagen ganz deutlich zu machen, worum es hier geht. Und das RKI formuliert auch die Zwickmühle, in der es jetzt steckt. Es sagt nämlich selber, kommt das RKI der politischen Forderung nicht nach, besteht das Risiko, dass politische Entscheidungsträger selbst Indikatoren entwickeln und oder das RKI bei ähnlichen Aufträgen nicht mehr einbindet. Also wenn wir nicht mitmachen, kann es sein, dass sich keiner mehr uns fragt, worum es geht. Weil es gab ja mehrere Gremien auch parallel. Und diese Zwickmühle hat das RKI meiner Interpretation dazu gebracht, mit Dingen mitzugehen oder mitzumachen, die am Anfang undenkbar waren. Und man sieht auch in dem Protokoll, dass sie am Anfang kritischer sind als später. Kommen wir zur Hochstufung. Das ist ja der Beginn dieser Odyssee. Paul Schreier wollte einfach nur wissen, warum habt ihr Mitte März das Risiko hochgestuft? Ich lege da deshalb nochmal die Lupe drauf, weil an dieser Hochstufung zeigt sich sozusagen ein Muster, was danach einfach wiederholt wird. Und Grundlage für jegliche Verhältnismäßigkeitsprüfung der historischen Grundrechtseinschränkungen, also die Corona-Maßnahmen, ist das von Corona ausgehende Risiko. Daher ist die Einstufung durch das RKI so bedeutsam. Was sagt Paul Schreier dazu? Die Risikoeinschätzung des RKI als vom Infektionsschutzgesetz benannte zuständige Fachbehörde stelle man als Gericht nicht in Frage. Wird nochmal kommen? Die Hochstufung erfolgte abrupt, ohne dokumentierten Diskussions- und Beratungsprozess auf Anweisung eines ungenannten Akteurs. Wir wissen jetzt, dass in den Protokollen sozusagen steht, Lars Schade soll das Signal geben, weil die Kommunikation ist, Herr Schade und Herr Wiele haben beide gemeinsam entschieden, zu zweit, ohne Einbindung der Fachebene, ohne ein Dokument, das hochzuskalieren. Dass die beiden sich dies nicht selber ausgedacht haben, liegt natürlich auf der Hand. Aber das ist die offizielle Geschichte dazu. Was sagt jetzt das RKI selber eigentlich zur Hochstufung? Warum stufen wir hoch? Die Risikoeinschätzung ist die Beschreibung und Einschätzung der Situation für die Bevölkerung in Deutschland. Sie bezieht sich nicht auf die Gesundheit einzelner Individuen oder spezieller Gruppen in der Population. Und jetzt ganz wichtig, und nimmt auch keine Vorhersagen für die Zukunft vor. Basiert nicht auf Modellen und Antizipationen, jetzt und hier. Stattdessen beschreibt sie die aktuelle Situation für die Gesamtbevölkerung. Sie beschreibt, was jetzt passiert. Das ist ganz wichtig. Und was ist jetzt eigentlich da passiert in dem Zeitstrahl? Wir haben jetzt hier eine Grafik, die Sie vielleicht sehen können. Ja, das sind die Daten zur Atemwegserkrankung des Robert-Koch-Instituts oben. Und wir haben unten schwere akute respiratorische Infektionen, SARI heißen die, mit Krankenhausaufenthalt. Und jetzt suchen wir mit einer dicken roten Linie mal nach dem Zeitpunkt, wo das RKI der Meinung ist, wir müssen jetzt hochstufen. Zack. Und finden da meiner Meinung nach einen Widerspruch. Dieser Widerspruch kommt auch in den Protokollen zum Beispiel auf. Hier sagt jemand am 1.4., das ist kein April-Scherz, wenn es nur so wenige Fälle sind und der aktuelle Höhepunkt schon erreicht ist, heißt das, die Bedeutung der Krankheit ist für das Gesundheitswesen doch nicht so gravierend. Sind die Maßnahmen dann adäquat? Total relevante Frage. Dann gibt es immer diese schöne Grafik, die wahrscheinlich viele schon kennen. Auch da habe ich jetzt mal eingefügt den Zeitpunkt der Hochstufung. Wir sehen hier verschiedene Jahre von ARES, also Atemwegserkrankungen, weil das Robert-Koch-Institut sammelt ja Daten zu Atemwegserkrankungen die ganze Zeit. Und da sieht man schön, dass bei dieser Linie die Kurven alle abfallen. Und man sieht jetzt auch keine besondere Kurve. 2020 ist sogar eine sehr niedrige Kurve. Und zu der Zeit findet sich was ganz Spannendes in den RKI-Protokollen. Da steht nämlich am 25.03., also ein bisschen später, bevölkerungsbezogene Maßnahmen zeigen Effekt bei Atemwegserkrankungen, steht im Protokoll. Und im Kommentar dieses Protokolls, also da steht ein Kommentar drin oder stand ein Kommentar drin, und zwar ist es von Ute Rexroth, also der Text jetzt hier unten rechts, Ute Rexroth. Und das ist die Leiterin der Infektionsepidemiologie des Robert-Koch-Instituts. Die sagt nämlich, zeigen Effekt. Und sie sagt, aber gewagt, eine Kausalität herzustellen. Wir sind ja eh generell am Ende der Grippesaison. Vorsichtig formulieren. Also Frau Rexroth tritt immer wieder in den Vordergrund, weil sie nämlich hier bezweifelt, was ja auch deutlich ist, dass die Maßnahmen irgendwas mit dem Abfall der Atemwegserkrankung zu tun haben. Weil, man ist jetzt schon alles wahrscheinlich doppelt und dreifach gesagt, wenn etwas zeitgleich passiert, muss es sich nicht bedingen oder begründen. Und das hat Frau Rexroth natürlich hier formuliert. Das ist auch Grundlagenwissen und weiß jeder, der da arbeitet. Dieser Kommentar ist im Zusatzmaterial des Leaks gewesen, aber nicht in den Protokollen, die dann veröffentlicht wurden. Dieses Kommentar wurde nämlich entfernt, nachträglich. Weil natürlich, da stand ja sozusagen, es gab natürlich eine Rechtsabteilung, die hat vor Herausgabe diese Protokolle sich angeguckt. Und jetzt, was passiert jetzt? Herr Wiele am 17. März tritt vor die Kameras und sagt, wir werden heute die Risikoeinschätzung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland ändern. Wir werden sie ab heute als hoch einschätzen. Der Grund ist ganz einfach, Sie sehen die Dynamik Der Hintergrund für die geänderte Risikoeinschätzung sind die weiter steigenden Fallzahlen. Ja, und wahrscheinlich jeder im Raum ist schon total informiert. Also hier sind die Daten, Kalenderwoche 11 und 12. Ja, da sind die Anzahl der Testungen gestiegen, aber der positive Anteil ist im Prinzip nicht gestiegen, beziehungsweise 1%. Ja, wir sehen da 127.000 Testungen oder 350.000 Testungen. Und wenn man das dividiert, was ich dachte, was man natürlich machen würde, ist nicht so gravierend, der Unterschied. Lars Schade wiederum saß am 20. Juni in einem Gremium und musste Rede und Antwort stehen. Nochmal zur Hochstufe. Wir sind jetzt Jahre später. Diese Verdreifachung der Testung ist schon allen bekannt. Es ist immer noch unklar, warum habt ihr hochgestuft und was sagt Lars Schade immer noch? Der ist jetzt dann ein Präsident des Robert-Koch-Instituts. Zum einen kann man, wenn man sich die Lageberichte zu dem Zeitpunkt anschaut, gut nachvollziehen, dass wir einen exponentiellen Anstieg der Fallzahlen in Deutschland haben. Na, wir haben eine Verdreifachung von Tests. Man kann das auch anders ausdrücken. Die Pandemie hebt zu diesem Zeitpunkt ab. Das ist letztendlich der Grund gewesen, warum wir die Risikobewertung hochgestuft haben. Er wird weiter sagen, ich habe darüber einen Artikel geschrieben, dass sie vorausgesehen haben, was passiert. Und wenn Sie jetzt nochmal die Risikoeinschätzung sich ins Gedächtnis rufen, stand da eben nicht Modellierung und Vorhersagen, es stand hier und jetzt. Und da war klinisch, habe ich gerade gezeigt, einfach nichts Besonderes zu sehen. Wusste man auch im RKI. Kleiner Schmankerl aus den RKI-Zahlen, wenn es um andere Fallzahlen geht, steht da, bei den Fallzahlen in China ist zu beachten, dass es sich um offizielle Zahlen der Regierung handelt. Also es gab ein Bewusstsein darum, dass diese Fallzahlen nicht unbedingt so zuverlässig sind. Aber natürlich nicht bei der eigenen Regierung, ist ja logisch. Jetzt kommen wir mal zu ein paar wichtigen Aussagen aus den Protokollen. Im RKI wusste man natürlich um diesen Testwahnsinn. Da steht nämlich, es stellt sich generell die Frage, ob aktuell die Fallzahl aufgrund vermehrter Testungen steigt. Ja, eine Zunahme der Testungen kann einen künstlichen Anstieg erzeugen, ohne dass sich der epidemiologische Verlauf ändert. Allerdings fehlen uns dazu verlässliche Daten. Testungen haben tatsächlich zugenommen, während der positive Anteil von 13 auf 8,5 zurückgegangen ist. 6. April, kurz nach der Hochstufung, war natürlich total bekannt. Ist ja auch Grundschulwissen. Gleichzeitig am 17. März, Hochstufung, am 17. März 2020 veröffentlicht einer der berühmtesten und wahrscheinlich kompetentesten Epidemiologen dieser Welt einen Artikel. Und der heißt, ein Fiasko bahnt sich an. Während sich die Coronavirus-Pandemie ausbreitet, treffen wir Entscheidungen ohne verlässliche Daten. Ich habe ihn interviewt, das wurde ja jetzt schon erwähnt. Und er schreibt am 17. März, wenn man die Sterblichkeitsrate der Diamond Princess, das ist ein Kreuzfahrtschiff, auf die Altersstruktur der US-Bevölkerung hochrechnet, würde die Sterblichkeitsrate unter den mit Covid-19 infizierten Menschen 0,125% betragen. Das passiert gleichzeitig. Die Daten dazu waren schon Ende Februar bekannt. Und ich habe lange gesucht und habe mich immer gefragt, die im RKI mussten das doch, die müssen das doch gecheckt haben. Die müssen sich doch überlegt haben, was ist jetzt damit? Was sagen die dazu? Geschehen auf Kreuzfahrtschiffen nicht repräsentativ für Epidemiologie des Erregers im Lande. Die haben es einfach verworfen und das ist schon 19. Februar 2020. Also so unterschiedlich kann man mit was umgehen. Sie haben gedacht, das ist nicht repräsentativ. Andere Epidemiologen sagen, wann haben wir mal eine geschlossene Population mit einem Erreger und können rausfinden, was da passiert? Was für ein Glück, ja? Die 0,125 sind, sagt Johannes selber, schwierig so generell, weil wir müssen bei Corona immer die Altersstruktur sehen. Aber er lag damit sehr, sehr gut, ehrlich gesagt. So, noch ein paar Beispiele zur Risikoeinschätzung. 29.06. Aktuelle Risikobewertung, immer noch hohes Risiko, Vorgabe vom Bundesministerium der Gesundheit bis 1. Juli wird daran nichts geändert. Also komplett fernab von Evidenz. Reduzierung des Risikos von sehr hoch auf hoch wurde vom Bundesgesundheitsministerium abgelehnt. Ja? Was haben wir noch? Risikobewertung. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist abhängig von der Zustimmung des Bundesministeriums für Gesundheit, voraussichtlich nicht vor der Ministerpräsidentenkonferenz am 16.02.2022. Eine Herabstufung vorher würde möglicherweise als Deeskalationssignal interpretiert, daher politisch nicht erwünscht. Wer will schon deeskalieren? Das wäre ja schrecklich. Jetzt habe ich nur ein paar Dinge zusammengefasst, um mal zu gucken, was sagte das RKI über die Zeit eigentlich über dieses Risiko von Corona? Und da haben wir ein Jahr nach Hochstufung zum Beispiel Sterbegeschehen leicht unter dem Durchschnitt der Vorjahre, gegebenenfalls durch Ausbleiben der Influenza-Welle. Es ist keine Übersterblichkeit sichtbar. Covid-19 sollte aber nicht mit Influenza verglichen werden. Bei normaler Influenza-Welle versterben mehr Leute. Jedoch ist Covid-19 aus anderen Gründen bedenklicher. Wird aber nicht weiter ausgeführt. Das Argument, dass ältere, gebrechlichere Menschen, die auch ohne Covid-19 zeitnah versterben würden, sollte entschärft werden. Warum, steht auch nicht da. ELI-Raten, ELI steht für Influenza-like Illnesses. Grippeähnliche Erkrankungen sind auf niedrigem Niveau im Vergleich zu Vorjahren. Auch ARE, kennen Sie jetzt schon, akute respiratorische Erkrankungen, Konsultationsinzidenz in allen Altersgruppen abgefallen. Drastischer Abfall bei jüngeren Gruppen. Das sind sozusagen, was Ihnen klinisch auffällt im RKI. Und Sie sehen da, vor allem im Sterbegeschehen, nichts Besonderes, nichts Auffälliges. Eher auffällig, dass es so wenig ist. Nun, wie ist denn das dann mit den Tests sozusagen geschehen? Hier haben wir Herrn Spahn. Ich habe dazu einen Artikel in der Berliner Zeitung geschrieben, der heißt, wie Spahn die Pandemie herbeigetestet hat. Den hätte man natürlich 2021 auch schon schreiben können, aber da durfte man sowas nicht publizieren, auch nicht bei der Berliner Zeitung, nehme ich mal an. Und Jens Spahn hat ja ein Buch geschrieben, in dem steht, wir werden einander viel verzeihen müssen. Die Testerei könnte dazugehören. Wie kam es jetzt dazu? Berliner Zeitung. Was steht im RKI-Protokollen? Da steht nämlich, testen, testen, testen ist im Grunde eine implizite Strategieergänzung, die von Politik vorgegeben wurde. Insgesamt heikel, da die Politik Vorgaben gemacht hat, mit denen in manchen Punkten nicht ganz übereingestimmt wird. Diese müssen aber so weit wie möglich in Strategie integriert werden. Mai 2020. Nächstes, während zu Beginn der Epidemie die Testung asymptomatischer Personen nicht empfohlen wurde, so soll nach Ankündigung von Bundesminister Spahn und Anweisung aus dem Gesundheitsministerium vom 17.04.2020 auch asymptomatische Kontaktpersonen getestet werden. Hier beginnt also hier wird erwähnt, was diese Teststrategie ist, woher sie kommt. Und diese Teststrategie wurde schon April 2020 von anderen Fachleuten stark kritisiert. Herr Schrappe fällt da auf und Herr Schrappe ist auch in den Protokollen zu finden. Da steht dann sowas drin, Publikation von Herrn Schrappe oder Positionspapier, wie sollen wir damit umgehen? Fragezeichen. Dann geht's weiter. Die Testung sollte in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Wie kann dem politischen Wunsch nach verstärkter Testung entgegengekommen werden? Die Inzidenzgrenzwerte, Achtung, sind willkürliche politische Werte. Waren aber Maßstab für unfassbare Maßnahmen und Parameter. Das ist eigentlich unfassbar. Testungen in Schulen, das haben die falsch geschrieben, da steht Schulungen, aber da sind Schulen gemeint, damals auf expliziten Wunsch der Bundeskanzlerin aufgenommen, nicht RKI-Schwerpunkt. Das heißt, die Testerei in Schulen war ein besonderer Wunsch von Frau Merkel. Und dann vielleicht zum Abschluss, plötzlich April 2023, der Minister hat Anfang April die Pandemie für beendet erklärt. Könnte überlegt werden, die Risikobewertung auf niedrig zu setzen. Also man ist völlig überrascht, dass jetzt der Minister die Pandemie sozusagen beenden kann. Und daran sieht man, wie weit im Prinzip Hochstufung und Benennung eines Risikos von den Daten weg ist und das RKI eigentlich schwimmt, weil sie selber gar nicht mehr wissen, worauf das basiert. Genau. Kommen wir mal zu den Maßnahmen, die dann folgten. Ich habe mal ein paar Beispiele aus Brandenburg genommen. In einer Allgemeinverfügung der Landrätin des Landkreises Uckermark wird angeordnet, dass ab 31. Oktober 2020 auf dem Platz der Befreiung an den Markttagen dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 17 Uhr eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. Dann haben wir hier Masken made in JVA für das Kabinett. Das ist der Ministerpräsident mit Maske made in JVA. In den Protokollen gab es ein Protokoll nicht, es war nicht zu finden. Und es war dann im Zusatzmaterial irgendwo versteckt, weil jemand es falsch abgelegt hatte. Und da stand dann drinne sozusagen, dass Masken im Freien sinnlos sind. Ja? Und mir ist dieses wichtig, das habe ich jetzt hier nicht mit reingenommen, weil man sozusagen ja mit dem Maskenverstößen Demonstrationen aufgelöst hat. Obwohl man sozusagen wusste, dass es sinnlos ist, war es ein politischer Weg, um sogar eigentlich die Kritik der Maßnahmen umzusetzen. Also nicht die Kritik umzusetzen, sondern einzudämpfen, weil man diese Maske plötzlich erzwungen hat draußen. Ja, das finde ich also sehr, sehr wichtig. Und was haben wir jetzt, die Wirksamkeit von Masken? Was sagt denn Herr Schade, damals Vizepräsident? Wir empfehlen ebenfalls nicht die Nutzung von Gesichtsmasken oder Mund-Nasen-Schutz in der allgemeinen Öffentlichkeit und im Alltag. Die Masken, das ist mehrfach untersucht worden, es gibt keine wissenschaftliche Evidenz, dass das irgendeinen Sinn hätte. Ja? 28. Februar 2020. Geht weiter. Was finden wir denn in den RKI-Protokollen? Januar 2020. Tragen von Mund-Nasen-Schutz für öffentliche Bevölkerung bei asymptomatischen Patienten nicht sinnvoll. Es liegt keine Evidenz vor als sinnvolle präventive Maßnahme für die Allgemeinbevölkerung. Dann haben wir Evidenz für Mund-Nasen-Schutz, keine Studien, die Kontraproduktivität belegen, dagegen sind keine Evidenz dafür. Februar 2020. Stimmt mit Herrn Schade überein. 27. April 2020, Einführung einer allgemeinen Maskenpflicht. Und dann wird sehr interessant. Die Risikobewertung und die allgemeinen Empfehlungen sollten zudem nicht vermengt werden, da es andernfalls zur Verwirrung in der Bevölkerung kommen könnte. Insgesamt wird es schwierig sein zu kommunizieren, dass wenn das Risiko auf moderat gesetzt wird, trotzdem die Regeln eingehalten werden müssen. Grundsätzlich Risiko auf Bevölkerungsebene schwer zu vermitteln. Ja, das ist verständlich, dass es schwer zu vermitteln ist. Und man sieht hier, wie sehr das hohe Risiko gebraucht wird, um Maßnahmen überhaupt zu begründen. Ja, das ist ganz wichtig. Und dann kommt auch was zu Masken und dann fragt sich das RKI, kann eigentlich noch interveniert werden? Es ist ungünstig und gefährlich, wenn Masken von Laien benutzt werden. 16. November 2020. Und dann können wir weitergehen. Keine fachliche Grundlage zur Empfehlung FFP2-Masken für die Bevölkerung vorhanden. Daher Warnung vor unerwünschten Nebenwirkungen hinzufügen. Aber die FFP2-Maske ist ja noch was ganz anderes. Geht nämlich weiter. FFP2-Masken sind Maßnahmen des Arbeitsschutzes. Die Einschränkungen sind im Dokument klar dargestellt und es gibt keine Evidenz für die Nutzung von FFP2-Masken außerhalb des Arbeitsschutzes. Dies könnte auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ja. Deutsche Gesellschaft für Mikrobiologie und Hygiene hält FFP2-Masken, wenn sie nicht gut sitzen, und das ist bei im Prinzip allen Laien der Fall, für ein ungünstiges Mittel als Mund-Nasen-Schutz, da sie Sicherheit vermitteln. Auch BMF und ABS empfehlen die Masken für die private Nutzung nicht. Einflussnahme eher nicht möglich. Die Beratungen finden zeitgleich statt. RKI wurde im Vorfeld nicht gefragt. Falls so entschieden wird, ist vielleicht noch spannend, sollte auf die Herausforderung hingewiesen werden und eine Ausgabe mit Rezept nach vorheriger Beratung durch den Hausarzt empfohlen werden. Der Hausarzt kann prüfen, ob ein kardiales oder pulmonales Risiko besteht und kann im Gebrauch unterweisen. Es ist total relevant, diese Information, weil hier nämlich eine Gefahr besteht bei falscher Anwendung. Oder wenn falsche Leute es dann anwenden. Das ist völlig unter den Tisch gefallen. Und dann, jetzt habe ich mal die Lupe draufgelegt, weil ich gerade mit der Frau Kapstein gesprochen habe, dann plötzlich im 7. Mai 2020 bewertet das RKI das Maskentragen neu. Und die schreiben, das RKI empfiehlt ein generelles Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum. Diese Empfehlung beruht auf einer Neubewertung aufgrund der zunehmenden Evidenz, dass ein hoher Anteil von Übertragungen unbemerkt erfolgt, und zwar bereits vor dem Auftreten von Krankheitssymptomen. So, und jetzt guckt sich Frau Kapstein, also eine Fachärztin für Infektionsepidemiologie und Hygiene, diese Neubewertung an und findet raus, die Empfehlung für Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum hat keine wissenschaftliche Grundlage und ist sogar potenziell kontraproduktiv. Ja? Dafür hat sie sehr viel Ärger bekommen, aber sie hat es sehr, sehr gut begründet. Kann ich immer nur empfehlen. Sie hat gerade ein neues Buch geschrieben, Aerosole, Angst und Masken. Lohnt sich sehr. So, und was war in Brandenburg? Weil wir hier in Brandenburg sind, da sagt die Gesundheitsministerin Ursula Nonnenbacher im März 2022, ich halte ganz besonders das Tragen von Masken auch in den kommenden Wochen in allen Bereichen, wo sich viele Menschen in Innenräumen begegnen, für dringend geboten. In den Innenbereichen müssen Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte und das sonstige Schulpersonal mindestens eine medizinische Maske tragen. So, nicht mehr ganz RKI-Protokolle, aber die spanische Maskenbeschaffung sei schon noch erwähnt. Obwohl die RKI-Protokolle zeigen, dass es für Corona-Masken keine wissenschaftliche Empfehlung gab, hat das Gesundheitsministerium 5,7 Milliarden Masken ohne gesetzliche Grundlage bestellt und damit einen Schaden von 10 Milliarden Euro verursacht. Richter außer Dienst Manfred Kölsch hat sein Bundesverdienstkreuz übrigens abgegeben aufgrund der Pandemiepolitik. Aktueller Artikel.
Ja.
aktuelle Artikel aus der Welt gehe davon aus, dass jeden Tag knapp 1 Million Euro Kosten für den Steuerzahler entstehen. Weil jetzt laufen Gerichtsverfahren, weil da wurden Leute sozusagen betrogen, die eigentlich Masken besorgt haben und dann wird nicht gezahlt. Die müssen irgendwo gelagert werden, die müssen vielleicht vernichtet werden. Das läuft jetzt gerade die ganze Zeit noch. 1 Million Euro pro Tag. Für Masken, die sozusagen für Laien keinen Sinn haben. Das wussten alle Beteiligten auch. Kommen wir kurz noch zur Quarantäne. Da habe ich heute Morgen noch was gefunden. Da steht zum Beispiel von Seiten des RKI, wird eine zwischen Bund und Ländern abgestimmte Empfehlung favorisiert, die eine freiwillige 14-tägige häusliche Absonderung vorsieht. Und jetzt ist ein Abschnitt, den wollte ich unbedingt mal vorlesen. Da wird nämlich diskutiert, ob das chinesische Konzept der Isolierung von leichten Fällen außerhalb des Haushalts auch in Deutschland denkbar wäre, da aktuell viele Übertragungen im häuslichen Umfeld geschehen. Da dies eine deutliche Einschränkung der Grundrechte bedeuten würde, Deutschland nicht über das entsprechende Personal verfügt und auch keine entsprechenden Orte vorhanden sind, wäre das schwer umsetzbar. Eventuell wäre es aufgrund der aktuellen Fallzahlen schon zu spät, so eine Maßnahme durchzuführen. Also schon heftige Sachen. Ich habe gerade die Protokolle der Stadt Greifswald angefordert. Da wird auch so diskutiert, ob die Polizei denn berechtigt wäre, Leute in externen Behausungen zu bringen, wenn Quarantäne ansteht. Also das ist relativ eskaliert. Kommen wir mal zu den Kindern und zum Kindeswohl. Ein Thema, mit dem ich mich in den Protokollen viel beschäftigt habe. Grundlage ist vielleicht zu wissen, dass Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland ein geltendes Bundesgesetz ist. Und das sagt, bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen, der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Das ist die Grundlage, die es zu beachten gilt bei all dem, was jetzt zu den Kindern kommt. Und man kann natürlich argumentieren, wird auch argumentiert, wir haben ja das Kindeswohl geschützt, indem wir sie vor Corona geschützt haben. Ist eine legitime Argumentation. Die kann man natürlich bringen. Jetzt gucken wir einfach mal. Und erinnern uns noch mal ganz kurz daran, dass es ein Panikpapier im Innenministerium gab, das werden Sie wahrscheinlich auch alle kennen. Da stand drinne: Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt, und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Dieses Panikpapier heißt, wie gehen wir mit Corona um sozusagen, und umschrieb Möglichkeiten, welche Szenarien sind, wie kommunizieren wir. Und diese Panikmache und die Angsterzeugung waren Teil der Strategie. Wurde auch umgesetzt. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben, ich verlinke die, falls jemand sozusagen mehr lesen will, kann man bei der in der Zeitung lesen. Und was ist jetzt eigentlich mit dem Kindeswohl und Corona? Ende Februar 2020, kommt ein RKI-Mitarbeiter aus China zurück und der berichtet. Er sagt nämlich: Altersverteilung, Kinder 2% der Fälle in großer Studie. Kinderkrankenhaus bestätigt alle ohne Komplikation. Auch in Transmissionsketten nicht prävalent. Schulen, Kitas stehen nicht im Vordergrund. Kinder keine wichtigen Glieder in Transmissionsketten. Scheiden lange im Stuhl aus, aber unklar ob lebendes Virus. Rolle der Kinder eher untypisch, untergeordnet. Ganz wichtig, anders als Influenza. Mehr Studien müssen folgen. Das ist die Lage im RKI Ende Februar 2020. Das ist mehr als zwei Wochen vor den ersten Schulschließungen. Ist das die Evidenzlage vor Ort? Diese Lage hat sich überhaupt nicht geändert. Das, was hier steht, ist nur bestätigt worden. Und was passiert am 12. März? In den RKI-Protokollen steht, das RKI hält Schulschließungen nur in besonders betroffenen Gebieten für sinnvoll. Keine generellen Schulschließungen. Christian Drosten beim NDR. Und diese zwei Hauptmaßnahmen, die auch die Politik im Moment diskutiert, sind Social Distancing, also keine Veranstaltungen mehr, und das Schließen von Schulen. Diese beiden Maßnahmen werden nur jetzt am Anfang der pandemischen Welle einen wirklich durchschlagenden Erfolg haben, indem sie die pandemische Welle auch längerfristig verzögern und die Zahl von Patienten im Gipfel der Welle absinken. Und das ist etwas, das wir jetzt machen müssen. Herr Drosten versucht aktuell zu leugnen, dass er es aktiv empfohlen hat. Aber ich denke, dass die Sätze für sich sprechen. Und es geht noch weiter. Erstmal die rechte Seite, die Charité, twitterte am 12. März 2020, sie haben es immer noch nicht gelöscht, eine Studie lässt Christian Drosten umdenken. Im Podcast spricht er sich für Schulschließungen aus. Eindeutig. Eindeutig. Der Spiegel hat es sozusagen nachrecherchiert und nennt die ganze Sache den Drosten-Schwenk. Das ist an sich lustig, die Folgen sind fatal. Ja? Und Herr Seehofer berichtet jetzt von der Ministerpräsidentenkonferenz, wo das passiert ist. Und was sagt er? Ich werde nie vergessen, wie zwei der namhaftesten Virologen bei mir im Hause waren, mit allen Spezialisten, die wir im Haus haben, und die These vertreten haben, Schulschließung ist gefährlich. Am nächsten Tag in der Ministerpräsidentenkonferenz, Schulschließung muss stattfinden. Horst Seehofer am 20. Juni 2022. Also total überraschend, völlig überraschend. Und jetzt kommt noch ein spannender Teil, RKI-Protokoll am 13. März. Ja, wir sind immer noch fast, sozusagen, wir sind ein, zwei Tage beschäftigt. Herr Spahn hat angeordnet, dass eine Passage zur Schulschließung in die Kriterien für die Risikoeinschätzung von Großveranstaltungen eingeführt wird. Das war vorher gar nicht vorgesehen. Das wollte er. In einer weiteren Publikation zitiert Herr Drosten, das war vorher geschwärzt, wurde die Effektivität von Schulschließungen modelliert. Achtung, Publikation bezieht sich aber auf Influenza. Im RKI wusste man aber schon Ende Februar, dass Influenza nicht vergleichbar ist. Das war denen schon völlig klar. Aber was er vorgetragen hat, bezog sich auf Influenza. Das war ein alter Artikel, der nicht wirklich solide ist. Und es geht natürlich weiter. Da könnte man den Abend füllen im RKI. Ich habe jetzt eine Sache rausgegriffen, sozusagen anderthalb Jahre später schon, wo sich einfach nur bestätigt, was dann die ganze Zeit gesagt wurde, Kinder haben im Vergleich zu anderen Atemwegserkrankungen geringes Risiko für schwere Krankheitsverläufe. Kinder waren also nie signifikant bedroht. Nie. Und was ist jetzt mit den Schulschließungen? April 2020, schon kurz danach. Schulschließungen haben vermutlich keinen großen Einfluss auf die Kontrolle der Epidemie gehabt. Zu den Maßnahmen, die ja dann trotzdem stattgefunden haben. Maßnahmen in Schulen und Kitas können nicht verhindern, dass es zu Ausbrüchen kommt. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen die Übertragung respiratorischer Erkrankungen nicht verhindern. Ja. Jüngere Kinder sind sehr selten Indexpersonen. Sie infizieren sich in der Familie. Also es war genau umgedreht, als man die Kinder sozusagen als Virenschleuder beschimpft hat und wie Ratten, ja, wurden sie auch genannt. Es war genau umgedreht sozusagen. 27. November 21. Ja, und was, dazu könnte man natürlich auch einen Abend füllen, es ist alles sehr, sehr schlimm. Aber was haben wir hier trotz Hitze und Maske, ein toller Tag für die Fünfer einer Schule. Ne, Abstand, genau, und unfassbare Schäden, irreversibel teilweise, nachhaltig, Jahre und Jahrzehnte, man kann es sich überhaupt nicht ausmalen. Darüber könnte ich auch lange reden, aber wir können mal sagen, 73% aller Minderjährigen noch immer nicht durch Corona psychisch belastet, durch die Pandemiepolitik. Und das ist natürlich ein Teil, den die Presse nicht wahrhaben will. Hier ist es der Spiegel. Die Daten, die ich angesprochen habe vom Februar 2020, 26. Februar 2020, Anders Tegnell, sozusagen der in Schweden verantwortliche Architekt der Pandemiepolitik, der wurde kürzlich gefragt, warum sie denn die Schulen nicht geschlossen haben. Und er hat gesagt, naja, wir hatten ganz früh Daten zu den Kindern und haben gesehen, dass keine Gefahr besteht. Ja? Ja, hatte das RKI auch, richtig. Fazit zum Kindeswohl vom Kindheitswissenschaftler Professor Klund, den ich auch interviewt habe, der sagt, Bund und Länder seien ihrer Verpflichtung zu Schutz und Fürsorge für 13 Millionen Kinder nicht nachgekommen, sondern hätten Kinder wie Objekte behandelt. Das sei an sich bereits eine schwere Form der Kindeswohlgefährdung. Der Schutz des Kindeswohls sei am Anfang sogar zu einem Schutz vor Kindern gemacht worden, als diese als die einzigen Superspreader des Virus hingestellt worden seien, beklagte Klund. Im Deutschen Bundestag übrigens. Das war im September 2020. Danach folgten weitere Schulschließungen. Deutschland hat mit die längsten Schulschließungen ganz Europas gehabt. So, was habe ich gesagt, als ich die Protokolle zu den Kindern und Kindeswohl ausgewertet habe, war mein Fazit, ich kann es nur wiederholen. Im Prinzip sind all diese medizinischen Fakten nicht neu, weil andere Experten außerhalb von Deutschland teilweise auch, das schon lange wussten. Ärzte und international hoch angesehene Wissenschaftler haben bereits früh, aber meist vergeblich darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen für die Kinder eine größere Gefahr darstellen als das Virus. Ein unvoreingenommener Blick nach Schweden hat ausgereicht, um diese Hinweise als Beleg zu erachten. Jedoch wurden diese Stimmen von Anfang an aus dem Debattenraum entfernt. Nun steht fest, dass auch im RKI Kenntnis über diesen medizinischen Irrsinn herrschte. Wäre auch ein Grund gewesen, meiner Meinung nach, um irgendwann mal zu remonstrieren. So, kommen wir zur Impfkampagne. Da haben wir Frau Merkel, die übergibt gerade das Bundesverdienstkreuz an Herrn Sahin von BioNTech. Und ich habe mal, es gibt natürlich tausende bizarre Zitate zum Impfen. Ich habe es mal sachlich gehalten, was sagt Frau Merkel? Impfen wirkt, man schützt sich und die Liebsten. Impfen bringt uns die Freiheit zurück. Und aus diesem Grund möchte ich auch von dieser Stelle heute noch einmal alle, die noch nicht geimpft sind, bitten, lassen Sie sich impfen. Sie leisten damit für sich und unsere gesamte Gesellschaft einen ganz wichtigen Beitrag, den Weg aus dieser Pandemie zu finden. Ist ja noch eine Bitte, ist ja noch relativ sachte. Was lesen wir jetzt im RKI? Also dazu habe ich auch einen Artikel geschrieben. Ist keine Werbung, aber wenn Sie dann tiefer reingehen wollen in diese Sachen, dann ist es gut, die zu lesen. Im RKI-Protokoll steht April 2020, es werden mehrere Impfstoffe kommen, die im Schnelldurchgang entwickelt und geprüft wurden. Relevante Daten, Achtung, werden erst post-Marketing erhoben. Also nach dem Verabreichen. Und zwar massenhaft. Und spannenderweise, wer vielleicht den Verfassungsschutzbericht schon gelesen hat, hat der Verfassungsschutz Aussagen beobachtet, dass man sozusagen den Nürnberger Kodex nicht erwähnen durfte auf Demos und hat es dann aufgeschrieben. Und wenn man das aber hier liest, dann ist es völlig angebracht, auf den Nürnberger Kodex hinzuweisen, was ja keine Gleichsetzung ist, aber es ist ein Vergleich, der angebracht ist, den man schon mal treffen kann, gerade wenn man so eine Zitate liest. So, im RKI... Wie ist jetzt so die Lage? Ja? Im RKI, Impfstoffwirkung ist noch nicht bekannt. Dauer des Schutzes ist ebenfalls unbekannt. Evidenz ist aktuell nicht genügend bezüglich Reinfektion und Ausscheidung für Genesene und Geimpfte. Januar 21, die Impfkampagne beginnt, hat schon begonnen. Stellen Sie sich mal vor, das hätte auf den Plakaten gestanden. Ja, das war die Sachlage. Es hätte einfach niemand gemacht. Und dann fängt man an, sich zu wundern. Noch ist nicht zu sehen, dass aufgrund des Impfeffekts weniger Alte sterben. Ist es zu früh? Sterben Geimpfte? Und dann geht's weiter. Es kommen ja leider auch die Kinder in den Fokus. Pädiatrische Fachverbände stehen der Impfung von Kindern zurückhaltend gegenüber. Politik bereitet bereits Impfaktionen vor, damit die entsprechenden Jahrgänge zum Ferienende geimpft sind. Die zuständigen Fachverbände sehen das kritisch. Die Politik bereitet Impfaktionen vor. Für Kinder. Geht weiter. Empfehlung zu Booster stellen Sie als komplex dar. Vor allem von Politik und Pfizer gefordert. Bisher nicht ausreichend Daten vorhanden. Kampagne zur Boosterimpfung ab 10.11. setzt zu spät an. Es gibt Überlegungen, Druck und Zwang auszuüben. Ein paar Zeilen später heißt es dann dazu, Zwangsmaßnahmen in Erwägung zu ziehen, weil bestimmte Dinge nicht funktionieren, ist bemerkenswert. Ja? Zurzeit ist auch eine Boosterimpfung von Kindern aus ministerieller Sicht Seite angedacht, obwohl dazu keine Empfehlung und teils keine Zulassung besteht. Ja, also wahrscheinlich ist es völlig klar, aber nochmal zu verdeutlichen, die Politik wünscht sich und plant Impfungen ohne zugelassene Produkte und ohne irgendeine Empfehlung. Winter 21. Jetzt können wir mal kurz ein bisschen in die Details gehen. In den Protokollen. Warnsignale bezüglich Nebenwirkungen. Könnte man Abende füllen. 19.03.21, jetzt 12 Fälle mit Sinusvenenthrombose. Alle 12 Frauen nach Impfung mit AstraZeneca. Alle unter 55 Jahre, auffälliges Cluster. Gleicher Tag, EMA hat entschieden, der Impfstoff ist sicher. Und darunter, einige Länder in Europa haben anders entschieden. Zum Beispiel setzt Norwegen Impfprogramm mit AstraZeneca aus, bis auf Weiteres. So, und jetzt vielleicht nicht so gut erkennbar. Am 15.04. will sich Frau Merkel mit AstraZeneca impfen lassen. Und Karl Lauterbach hat sich mit AstraZeneca impfen lassen. Oder auch nicht, aber so wird es berichtet. Geht weiter mit AstraZeneca. Da steht nämlich Sinusthrombosen als Nebenwirkung des AstraZeneca-Impfstoffs. In Deutschland und Skandinavien sind die Fallzahlen 10-mal so hoch wie in England. Inzwischen sind auch vermehrt Männer davon betroffen. Aktuell 7 Fälle bei Männern in Deutschland. Und damit gibt es auch bei Männern eine 20-fach erhöhte Inzidenz im Vergleich zur Hintergrundinzidenz. Ein 20-fach erhöhtes Risiko. Am 9. April 2021 in den Protokollen, am 14.05. wird in Spahn, jedenfalls laut Medienberichten, mit AstraZeneca geimpft. Und natürlich erinnere ich daran, Februar 2020, die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Das muss immer wieder gesagt werden. Karl Lauterbach, Februar 2020. Mehr als ein Jahr später. 22, Entschuldigung. Was haben wir noch? Die politische Impfkampagne. Impfung von Kindern. Auch wenn STIKO die Impfung von Kindern nicht empfohlen wird, BM Spahn plant trotzdem ein Impfprogramm. Warum? Aus Altenheimausbrüchen, Exposition für alle gleich, weiß man, dass die Wirkung der Impfung eher überschätzt wird. Schwieriges Thema. Sollte nicht im Impfbericht formuliert werden. Warum nicht? Und dann haben wir natürlich das Impfen geht los, sogar in der S-Bahn in Berlin kann man sich impfen lassen. Robert Habeck ist der Meinung, flächendeckend 2G, 3G am Arbeitsplatz und dann impfen, bis die Nadel blüht. Die S-Bahn Berlin hat einen Riesenerfolg, nämlich 100 Impfdosen wurden auf 3 Runden Ringbahn verabreicht. Und jetzt sage ich Ihnen vielleicht die Kernaussage zu diesem Kapitel, meiner Meinung nach, die es alles zusammenfasst, ist folgende. Politischer Entschluss ist schon längst gefasst. Oberste Priorität, so viele Leute so schnell wie möglich impfen. RKI-Protokolle, 3. Dezember 2021. Und eine Impfentscheidung ist halt eine individuelle Impfentscheidung. Und bleibt sie auch, hoffentlich. So, der Druck wird natürlich erhöht. Die Pandemie der Ungeimpften. Wir erleben eine Tyrannei der Ungeimpften, die über die Geimpften bestimmen und uns diese ganzen Maßnahmen aufoktroyieren. Hier, ich springe jetzt mal raus aus meinem Vortrag, hier sieht man schön, was ich pandemische Projektionen nenne. Also es wird den anderen das zugeschoben, was ich mache. Also ich tyrannisiere jetzt mal die Ungeimpften und unterstelle ihnen dann Tyrannei. Ja, das ist ganz klassisch, das haben viele Leute in der Corona-Pandemie gemacht. Wer haben wir da noch so? Herr Spahn, wir erleben aktuell eine Pandemie der Ungeimpften. RKI-Präsident Lothar Wieler und Herr Sander von der Charité haben das mit Zahlen belegt. Die Zahlen hätten wir natürlich gerne gesehen. Dann haben wir natürlich noch das, was steht jetzt im RKI dazu? In den Medien wird von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Aus fachlicher Sicht nicht korrekt. Gesamtbevölkerung trägt bei. Soll das in Kommunikation aufgegriffen werden? Sagt Minister bei jeder Pressekonferenz vermutlich bewusst. Kann eher nicht korrigiert werden. Ja, also im RKI ist mal völlig klar, dass das fachlich völlig abwegig ist. Trotzdem muss es natürlich wiederholt werden. Wir wissen alle warum, wird auch ausgesprochen. Aber jetzt weise ich mal darauf hin, dass es zu all dem immer auch Stimmen gab, die das auch kritisch sahen. Wir haben jetzt hier Herrn Kampf, der ist aus Deutschland, ganz tolle Bücher geschrieben und hat bereits im Oktober 21 gesagt, die Geimpften haben ein geringeres Risiko für schwere Erkrankungen, sind aber dennoch ein relevanter Teil der Pandemie. Es ist daher falsch, von einer Pandemie der Ungeimpften zu sprechen. Und er veröffentlichte dann sogar im Lancet einen Brief, die Stigmatisierung von Nichtgeimpften ist nicht gerechtfertigt. Einer der wenigen Wissenschaftler, die sich da so klar positioniert haben. Er hat dafür auch Stress bekommen an seiner Uni, aber er hat es trotzdem getan. Das ist auch gut so. Dann kommt Herr Tschentscher aus Hamburg, der sozusagen aus Versehen einen Fehler gemacht hat bei den Zahlen zwischen Geimpften und Ungeimpften. Und was sagt der zu dieser Sache? Je weniger sie am sozialen Leben teilhaben können, desto mehr entscheiden sich dann vielleicht doch noch für eine Impfung. Auch beim 3G-Modell wird es für Ungeimpfte spätestens am 11. Oktober ungemütlich, denn dann müssen Corona-Tests selbst bezahlt werden. Ich nehme Sie einfach zurück in diese Zeit, damit es nicht vergessen wird, was da alles war. Es ist wichtig, den Ungeimpften eine klare Botschaft zu senden. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Lasst uns Impfverweigerer mit dem Blasrohr jagen, Weidmanns Heil. Wer sich nicht impfen lässt, ist ein Idiot. Bei steigenden Inzidenzen, die ja politische Willkür sind, führen wir bei ungeimpften Personen vorerst keine Vorsorgeuntersuchungen durch. Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann dann nur noch zur Apotheke, in den Supermarkt und zum Arzt. Das ist unser Kanzler. Mit konsequenter 2G-Regelung wäre der Zugang zum Betrieb und zur Arbeitsstelle auch nur noch für Geimpfte und Genesene möglich, mit allen Konsequenzen. Friedrich Merz, ja. Ja, jetzt ist er Kanzler. So, und was hat jetzt 2G gebracht? Ist jetzt nicht direkt RKI-Protokoll, aber wieder Herr Kampf, der hat es nämlich untersucht. Das ausgegebene Ziel von 2G, die Infektionsdynamik von Covid-19 zu brechen, wurde deutlich verfehlt. Außerdem hält er es sogar für wahrscheinlich, dass 2G die Anzahl von SARS-CoV-2-Übertragungen im öffentlichen Raum deutlich erhöht hat. Man muss jetzt hier eins verstehen, aber das ist ihm wahrscheinlich auch schon klar, die Geimpften wurden ja getäuscht. Auch die Geimpften wurden ja getäuscht, weil sie waren ja weiterhin eine Gefahr für andere im Narrativ, im Corona-Narrativ. Und ihnen wurde aber vermittelt, ihr seid jetzt safe, ihr könnt keinen mehr anstecken, weiter solidarisch. Stimmte aber nicht. Kann also sein, dass Geimpfte irgendwo hingegangen sind, sie waren infektiös und haben Leute angesteckt, obwohl sie alles richtig machen wollten. Und wenn das mal klar wird, dann sind auch die Leute, die sich für die Impfung entschieden haben, aus Solidarität vielleicht verärgert, dass ihnen das so falsch kommuniziert wurde. Das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, dass das weiter durchdringt. Aber im Evaluationsbericht zu Corona, der von der Bundesregierung ja kam, steht Folgendes, da steht es ganz gut drin. Allerdings verfolgten 2G- und 3G-Regeln nicht nur das Ziel, Neuinfektionen durch Minderung von Nahkontakt mit ungeimpften Personen zu vermeiden, sondern sollten auch für ungeimpfte Personen einen Anreiz zur Impfung geben. Nudging. Das war ein Ziel. Und was steht in den RKI-Protokollen eigentlich? Der eigentliche Effekt von 2G ist nicht ein größerer Fremdschutz, sondern ein größerer Selbstschutz. Also nichts mit solidarisch. Virologische Daten, die eine ähnliche hohe Viruslast bei Geimpften wie bei Nichtgeimpften nahelegen. Viruslast im oberen Respirationstrakt ist bei Geimpften und Ungeimpften nicht wesentlich anders. September 21. Und dann noch, finde ich, eine wichtige Aussage, das Impfzertifikat soll die Erfassung von Impfwirkung, Spätfolgen etc. ermöglichen, nicht Grundlage für Kategorien oder Vorrechte sein, sagt man im RKI. März 21. So, dann hat das RKI natürlich geguckt, was machen jetzt unsere Maßnahmen. Und eins der besten Zitate finde ich, der Erfolg von Maßnahmen kann mit RKI-Daten nicht zufriedenstellend beantwortet werden. Wir wissen, welche Faktoren die Inzidenz hochtreiben und kennen sinnvolle Maßnahmen, werden dies aber mit RKI-Daten nicht belegen können. Also das grenzt dann an Religion, weil wenn es nicht belegbar ist, dann ist es schwierig. Und wie man die Inzidenz hochtreibt, wissen wir. Man verdreifacht die Testzahlen, ja. Und im Abschlussbericht des RKI, das ist jetzt sozusagen am Ende der Maßnahmen, da gibt es eine Stopp-Covid-Studie. Und da steht drin, die in unserer Studie betrachteten nicht pharmazeutischen Inventionen, also Masken, Schulschließungen, all das ganze Zeug, trugen wesentlich zur Bekämpfung der Pandemie bei und verhinderten in der Zeit bis zur Entwicklung wirksamer Impfstoffe eine deutliche Überlastung des Gesundheitssystems. So, im Juli 23 waren aber schon eine Menge mehr Wissenschaftler aufgewacht und wollten wissen, wie jetzt das RKI darauf kam. Das ist ja im Prinzip die gleiche Frage mit den Protokollen. Wie kommt ihr da drauf? Es war wahnsinnig schwierig, die Rohdaten von dieser Studie zu bekommen. Und sogar Wolfgang Kubicki musste sich einschalten, musste sagen, könnt ihr mal darlegen, wie ihr dazu kommt? Sie wollten es nämlich nicht. Und dann hat sich ein Team von 8 Wissenschaftlern international rangemacht und diese RKI-Studie evaluiert. Und ich habe mit zwei Hauptautoren Interviews geführt, Herr Bernhard Müller aus Australien und Herr Ioannidis. Und die haben jetzt evaluiert, was das RKI da sagt. Und was ist denn deren Fazit? Zieht man bessere Modelle heran, ergeben sich für keine der Maßnahmen belastbare Effekte auf die Ausbreitung der Pandemie. Einschränkungen im öffentlichen Raum könnten einen gewissen Effekt gehabt haben, sagt Ioannidis, aber selbst dann sind wir nicht sicher, ob der Einfluss erheblich war. Also eine externe Evaluation, weil warum sollte das RKI seine eigenen Maßnahmen in Frage stellen? Das ist ja absurd, sowieso. Sie kommen zu keinem Effekt, das muss man sich mal vorstellen, was die Menschen jahrelang alles gemacht haben. Weil sie vor die Welle kommen wollten oder die Welle brechen, was auch immer. Es hatte alles keinen messbaren Effekt. So, dann kommen wir mal zur Presseschau. Das sind die Veröffentlichungen über die RKI-Protokolle, die geleakten, innerhalb von 6 Wochen. Also es ging ziemlich ab und der Mainstream musste berichten. Er hatte keine Chance mehr. Was ist dann passiert? Also alle großen Medien haben berichtet, internationale Aufmerksamkeit. Und dann ist Limited Hangout, heißt also, es gab zwar Berichterstattung, wie eine Tagesschau, die dann bedeutet die RKI-Files und der Skandal, der keiner ist. Nur ganz, ganz wenige Medien haben sich die Arbeit gemacht, die ich jetzt hier eigentlich auch ein bisschen vorführe, die Protokolle zu lesen und im Zusammenhang zu stellen. Weil das ist wirklich viel Arbeit. Es gab bis heute kein einziges Fernsehinterview im öffentlichen rechtlichen Rundfunk mit den Protagonisten der Veröffentlichung. Ja? In der Schweiz zum Beispiel wurde das angemahnt, die Berichterstattung über die Protokolle, und die Anmahner haben Recht bekommen von der Ombudsstelle und sagt, ja stimmt, hier wurde zu wenig darüber berichtet. Was ist aber stattdessen passiert? Zum Beispiel Aya Velasquez hat ein Interview mit Jay Bhattacharya geführt, der ist jetzt aktueller Präsident sozusagen oder Chef des NIH, National Institutes of Health. Also international gab es große Aufmerksamkeit. Und Jay Bhattacharya hat jahrelang die deutsche Pandemiepolitik verfolgt und wurde ja von Christian Drosten als Pseudo-Experte benannt. Genau, der hat sich sicherlich auch gefreut über die Protokolle. Was sind die Auswirkungen auf die öffentliche Meinung? Wir haben jetzt, vielleicht gehen wir auf die Rechte, das ist zuerst, 15. Oktober 24. Ein Drittel haben über den Inhalt der Protokolle etwas gelesen oder gehört, repräsentativ in Deutschland. 40% der Befragten halten einen Untersuchungsausschuss für erforderlich. Januar 25, wie beurteilen die Befragten die bisherige politische Aufarbeitung der Pandemie? 65% sind der Meinung, mehr Aufarbeitung nötig. Wenn man gewisse Umfragen aufschlüsselt, war eine frappierende Zahl, die ich jetzt nicht mehr genau im Kopf habe, dass Akademiker ganz, ganz, ganz wenig Bedürfnis haben, dass aufgearbeitet wird. Das war eine ganz, ganz, das war 10 oder 13%. Logisch, weil natürlich, das ist ja auch gut bekannt, diese Lockdown-Sachen waren halt von der Laptop-Klasse und haben die Laptop-Klasse verschont. Deshalb hat die Laptop-Klasse auch kein Interesse an der Aufarbeitung. Laptop-Klasse sind Leute, die irgendwo in Mitte oder am Prenzlauer Berg am Laptop sitzen und eigentlich nicht mitbekommen, dass, unter was sie zu leiden haben. Sie sitzen da einfach und haben, von den Einschränkungen sind die nicht gleich betroffen. Ich will vielleicht noch ganz kurz was zu der Anwendung kommen. Also es gab ein Gerichtsverfahren, wo Herr Schade hinkommen musste. Und es ging um die einrichtungsbezogene Impfpflicht und deren Rechtmäßigkeit. Und Herr Schade hatte dann die Situation, dass der Richter, der vorsitzende Richter, die RKI-Protokolle kannte und gelesen hatte und anscheinend gute Zitate kannte. Und in diesem Verfahren kommt er zu folgendem Schluss: Die Kammer hat nicht bloß Zweifel, sie ist überzeugt, dass bestimmte Grundrechtseingriffe in der Pandemie verfassungswidrig waren, weil er die RKI-Protokolle, was da drin steht, kannte und kennt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ganz wichtig ist noch, hier ist der Leiter der Rechtsabteilung des Landkreises Osnabrück, das Gerichtsverfahren war in Osnabrück. Der sagt nämlich, wir als nachgeordnete regionale Behörde sind davon ausgegangen, dass RKI, Landes- und Bundesämter stets nach aktuellem Stand der Wissenschaft handeln. Ich würde den von uns erlassenen Bescheid heute mit meinem Herzen aufheben. Also hier ist ein wichtiger Punkt zur Aufarbeitung, dass Gesundheitsämter oder andere wurden im Prinzip auch getäuscht vom RKI oder sogar betrogen und müssen damit jetzt umgehen. Sie sind also eigentlich im selben Boot, wenn es um die Aufarbeitung geht. Weil sie haben vielleicht Dinge gemacht, weil sie dachten, jetzt RKI, das wird schon richtig sein, aber jetzt finden sie raus, nee, ist nicht so. Genau. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn es darum geht, auf regionaler Ebene, in Oranienburg, Gesundheitsprotokolle, Stadt Oranienburg, was ist da passiert? Wir haben die gehandelt. Die Gesundheitsamtleiter oder Leiterin wussten ja um diese Schwierigkeiten, die kennen sich mit diesen Dingen aus, ja. Es ist also sehr spannend zu lesen, was da überall war. Und jetzt war eine sehr, sehr, sehr engagierte Rechtsanwältin, war vor Ort beim Prozess. Franziska Meyer-Hesselbart, eine ganz tolle Frau, die sich sehr einsetzt, gerade für die Impfgeschädigten. Und die war vor Ort. Und was hat die jetzt festgestellt? Das Ergebnis der ebenso freundlichen wie kritischen richterlichen Befragung des Zeugen Schade durch den Vorsitzenden war eindeutig. Die Wissenschaft, auf die das RKI sein Pandemiemanagement stützte, war maßgeblich von der Politik und von Weisungen des Bundesgesundheitsministeriums mitbestimmt worden. Mit wenigen Worten des Zeugen Lars Schade wurde nun zahlreichen Urteilen aus der Pandemiezeit die juristische Grundlage entzogen. Sie sagt weiter, im Kern jedoch stellte das Verwaltungsgericht Osnabrück fest, dass die Wissenschaft des RKI nicht die Wissenschaft war, von der die Justiz meinte, dass das RKI sie entsprechend seinem gesetzlichen Auftrag in § 4 Infektionsschutzgesetz betrieben hat. Dann gibt es noch den Verfassungsrechtler Volker Böhme-Nessler. Der hat dazu gesagt, wie die RKI-Files jetzt zeigen, hat der Minister dauernd und intensiv Einfluss auf das genommen, was das RKI veröffentlicht hat und was es verschwiegen hat. Für die Gerichte heißt das, sie haben viele Urteile auf der Grundlage unvollständiger oder sogar falscher Informationen gefällt. Die Urteile, die sich ausschließlich auf Informationen des RKI stützen, sind, man muss es so hart sagen, Fehlurteile. Weil die Richter eigentlich verpflichtet sind, sorgfältig den Sachverhalt zu erkunden oder zu recherchieren. Und es reicht nicht aus, das RKI nur zu fragen, ist die Gefahr hoch? Ja, ist hoch. Ah, okay, ist hoch. Das reicht nicht aus. Und, das wurde jetzt hier auch schon erwähnt, allen Beteiligten am Gericht war natürlich klar, dass wenn sie das RKI fragen, fragen sie keinen unabhängigen Sachverständigen. Ne? Aber so wurde es ja so wurde es kommuniziert. Ist auch ganz wichtig, also hinter den Fassaden muss man verstehen, dass Umfragen zeigen, dass Politikern wird wenig geglaubt. Generell in der Bevölkerung. Deshalb ist sozusagen verhaltenspsychologisch ganz wichtig gewesen, von Anfang an zu verstehen, wir müssen etwas nach vorne schieben, also sozusagen vorne, also auf die Bühne, was nicht Politik ist, sondern was kommt da als Bestes? Wissenschaft. Ja, also ist ein ganz wichtiger Trick sozusagen, vermeintlich zu behaupten, follow the science und im Hintergrund die Science aber politisch so anzuordnen, wie es die Politik will. Ja, das ist ein wichtiger Trick oder einfach eine wichtige Strategie ist es im Prinzip. Wir haben übrigens im Bundeskanzleramt ein Referat, das heißt wirksam regieren. Und da arbeiten auch Verhaltenswissenschaftler, die sich wahrscheinlich genau mit diesen Themen beschäftigen. Die sind aber sehr schweigsam und da wird nicht viel berichtet über die. Wirksam regieren heißen die, ja. Was sagt Karlsruhe jetzt dazu? Der Richter hat ja gesagt, hier, ey, das passt nicht zur Verfassung. Und das Bundesverfassungsgericht hält aber an seiner Auffassung fest, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht während der Corona-Pandemie verfassungskonform war. Das teilten die Richter in Karlsruhe an diesem Donnerstag mit. Zuvor hatten sie eine Frage für unzulässig erklärt, die das Verwaltungsgericht Osnabrück vorgelegt hatte. Das war der Fall, um den es jetzt gerade geht. Genau. Was würde natürlich passieren, wenn sie zu einem anderen Schluss kommen in der Bevölkerung, ist die Frage. So, kommen wir mal zum Schluss. Fazit und Einschätzung von den wahrscheinlich wichtigsten Protagonisten. Aya Velasquez, die Inhalte der Protokolle schockierten uns. Es zeichnete sich ab, dass zentrale Aspekte der deutschen Pandemiepolitik vom RKI intern anders bewertet wurden, diese Erkenntnisse aber keinen Einzug in die Politik hielten, weil die Politik es offenbar anders wollte. Ja. Paul Schreier, das RKI, das zeigen die RKI-Protokolle in vielen Details, saß in der Corona-Zeit nicht etwa am Steuer, sondern es ließ sich lenken und vor den Karren spannen. Von der Politik, von internationalen Organisationen. Nach außen hin aber wurde der Eindruck erweckt, die Politik folgt den Experten der eigenen Fachbehörde. Ja, was kann ich noch zum Schluss sagen? Lesen Sie die Protokolle, wenn Sie wollen. Es gibt eine spezielle Suchmaschine, rkileak.com, wurde von zwei Programmierern ins Leben gerufen. Ist ein wahnsinnig wichtiges Tool. Ich könnte ohne diese Suchmaschine keine Chance. Sie geben einfach da oben in die Suchleiste ein, dann können Sie sogar noch sagen, welche Protokolle, weil da liegen jetzt fast alle Protokolle, die wir haben, liegen dahinter. Und Sie können einfach ein Wort eingeben, was Sie interessiert. Also schöne Wörter sind zum Beispiel angeordnet oder was hatten wir noch, politisch nicht gewünscht. Also man kann vieles eingeben und wird fündig werden. Dann habe ich eine Webseite für alle Corona-Protokolle inklusive Medienschau organisiert und ich habe sie nicht umgesetzt, aber ich habe sie ins Leben gerufen, corona-protokolle.net. Da findet man alle Protokolle, die wir aktuell so haben, auf Bundesebene erstmal und findet auch dazu immer eine Medienschau. Was wurde darüber berichtet? Und natürlich, wenn Sie selber Interesse haben, Protokolle anfragen, geht bei fragdenstaat.de, man kann es aber auch einfach schriftlich machen, weil jeder Bürger noch auf jeden Fall das Recht hat, Dokumente, die vorliegen, zu bekommen. Ich zum Beispiel habe jetzt ein paar Monate lang probiert vom RKI. Das RKI hat am 9. oder 6. Oktober 2020 mit Anders Tegnell eine Videokonferenz gehabt. Und dann wollte ich immer wissen, was habt ihr da besprochen? Da muss doch ein Protokoll geben. Da sagt das RKI, nee, haben wir nichts. Dann haben wir in Schweden nachgefragt. Die haben uns sofort den Mailverkehr geschickt. Ja, hier ist der Mailverkehr und das, so haben wir es gemacht, so haben wir es organisiert. Aber wir haben selber kein Protokoll. Kann ich nachvollziehen, sie wurden ja angefragt. Das RKI hat dann bei mir weitergemault, sagt, nee, haben wir nicht, nee, haben wir nicht, nee, haben wir nicht. Und mein Anwalt meinte dann, ja, wir können jetzt klagen. Dann haben wir 2-3 Jahre und eventuell kommt dann was oder nicht. Ich habe es dann nicht gemacht, obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass wenn das RKI mit Anders Tegnell eine Videokonferenz macht, dann protokollieren die, was da passiert und geben es der Fachebene weiter. Weil Schweden war der besondere Weg, wo alle hingeguckt haben. Es ist völlig unrealistisch, dass man so eine Quelle nicht aufzeichnet. Aber, und damit Sie auch mal Einblick haben in diese Arbeit, ich bezahle trotzdem Geld für die Anfrage, obwohl die jetzt nicht erfolgreich war, und müsste sozusagen, um nur dieses Dokument zu bekommen, mich 2 Jahre mit dem Thema beschäftigen. Und die Verhältnismäßigkeit ist da dann nicht mehr gewahrt, weil ich keine Redaktion habe oder so, die das leisten könnte. Aber es geht sozusagen weiter, ja. Die Protokolle eröffnen weitere Fragen. Wie kann man dann im Oktober mit Anders Tegnell telefonieren und dann danach die 2. Schulschließung machen? Wie ist das, wie kann man dann als RKI-Mitarbeiter nicht sagen, wir sind raus, das machen wir nicht mehr mit? Das geht einfach nicht mit uns. Es gab eine Anfrage, ob es eine Remonstration gab in der ganzen Zeit, und es liegt kein Dokument vor, was beweisen würde, dass irgendein Mitarbeiter remonstriert hat, ja. So, und das ist auch das Ende. Ich erinnere noch mal ganz kurz an Lothar Wieler. Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Diese müssen der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Also das ist die Grundregel, die dürfte und sollte niemand mehr in Frage stellen. Das sollten wir einfach so tun. Ich wiederum freue mich auf Ihre Fragen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit bis hierher.